sei dem Herrn für das Vorrecht, dass wir glauben dürfen, wie die Schrift sagt, und erleben dürfen, was die Schrift uns verheißen hat. Wenn wir an unseren Herrn denken, dann wissen wir, dass jedes Wort, das mit Bezug auf ihn geschrieben stand, an ihm erfüllt wurde. Er und das Wort stimmten genau überein. Er war das fleischgewordene Wort. Genauso müssen wir in diesen Tagen uns dessen bewusst werden, dass wir ein Teil des Wortes geworden sind, dass wir in dieser Zeit in den Heilsplan Gottes hineingefügt wurden und dass wir diesen letzten Teil der Heilsgeschichte persönlich miterleben dürfen. Wir haben schon viel gehört, sind überwältigt von dem, was Gott uns durch sein Wort gesagt hat und auch von dem, was Gott getan hat. Als Bruder Pesal ebenso schön sagte, die Bibel ist ein altes Buch, aber wird uns täglich neu. Aber eins möchte ich euch sagen, in diesem ganz alten Buch stehen Dinge geschrieben, die von heute noch in 1000 Jahren und in Ewigkeit verwirklicht werden.
Amen.
Dieses alte Buch enthält den gesamten Ratschluss Gottes. Es gibt kein vergleichbares Buch auf Erden. Es gibt nur ein Buch, in dem Gott redet, in dem Gott seinen Heilsplan dargelegt hat, und das ist die Heilige Schrift. Und ich möchte speziell allen, die neu hinzukommen, die noch nicht glauben können und die dabei sind, ihre Entscheidung zu treffen, euch möchte ich in Demut sagen, wir vertreten keine christliche Gemeinschaft, sondern haben ein einziges Anliegen, das Wort Gottes so zu predigen, wie es uns in der Heiligen Schrift hinterlassen wurde.
Amen.
In Verbindung damit habe ich eine Bitte. Verlasst eure eigenen Wege und eure eigenen Gedanken, ordnet euch Gott unter, beschreitet den schmalen Weg, der zum Leben führt, und nehmt das, was Gott gesagt hat, an und trennt euch von allen religiösen Überlieferungen. Es ist nämlich möglich, dass man unter dem Schall des Wortes sitzt und eigene Gedanken dabei denkt und verfolgt. So kommen wir nicht zum Ziel. Wir müssen unter dem Schall des Wortes von den göttlichen Gedanken durchdrungen werden und alles andere, wie eben auch schon gesagt wurde, rechts und links liegen lassen. Wir haben über 300 verschiedene christliche Richtungen. In welche Richtung sollen wir dann gehen? Alle meinen, sie haben recht. Wir können nur in eine Richtung gehen, und das muss die göttliche sein,
Amen,
wenn wir das Ziel erreichen wollen. Und dazu schenke uns Gott Gnade. Ich habe diese Bemerkung schon im Hinblick auf die Taufe gemacht, auf die wir ja auch noch zu sprechen kommen. Wir wissen, wie unterschiedlich da gelehrt und gehandhabt wird. Wir müssen zum Anfang zurückkehren, zu dem, was im Urchristentum geschah. Dazu sind wir hier. Nicht zu sagen, was andere sagten, sondern zu verkündigen, was unsere Brüder am Anfang verkündigt haben. Heute möchte ich eine Anzahl Bibelstellen lesen und hoffe, dass Gottes Wort an uns allen ausrichtet, wozu es gesandt wurde. Gestern Abend rief Bruder Marco Vori noch an und lässt uns alle ganz, ganz herzlich grüßen. Das möchte ich hiermit ausgerichtet haben. Wir lesen aus Apostelgeschichte, dem 2. Kapitel von Vers 22. Apostelgeschichte, Kapitel 2 von Vers 22. Ihr versteht, wenn ich heute langsam spreche, es geht um die Übersetzung. Wenn man schnell spricht, dann haben alle Übersetzer Mühe weiterzugeben. Und wir haben auch das schon betont, die Vollmacht liegt nicht in der Stimme oder der Lautstärke. Die Vollmacht liegt im Worte Gottes selbst. Und jeder Mensch, der das Wort in sich aufnimmt, und es ihm durch den Geist lebendig gemacht wird, er wird diese Vollmacht Gottes spüren und erleben. Apostelgeschichte 2, 22. Ihr Männer von Israel, vernehmt diese Worte. Jesus von Nazareth, ein Mann, der als Gott Gesandter durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, vor euch erwiesen worden ist. Diesen Mann, der nach dem festgesetzten Ratschluss und der Vorherbestimmung Gottes euch preisgegeben war, habt ihr durch die Hand der Gesetzlosen ans Kreuz nageln und hinrichten lassen. Gott aber hat ihn auferweckt, indem er die Wehen des Todes löste, weil er ja unmöglich vom Tode festgehalten werden konnte. David sagt ja mit Bezug auf ihn: Ich habe den Herrn alle Zeit vor meinen Augen gesehen, denn er steht mir zu Rechten, damit ich nicht wanke. Deshalb freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Leib in Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Totenreich belassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir Wege des Lebens kundgetan. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Soweit aus dieser Predigt. Der Herr des Lebens hat die Wehen des Todes gelöst, ist am dritten Tage auferstanden, hat für uns alle den Tod überwunden, dass sich keiner mehr zu fürchten braucht. Der Tod ist etwas Grausames, etwas Rücksichtsloses. Und die Heilige Schrift sagt, weil alle gesündigt haben, ist der Tod zu allen hindurchgedrungen und der Tod ist der Sünde sold. Aber es kam einer, an dem die Sünde kein Anrecht hatte, der aber unser aller Sünde auf sich genommen hat, um unseren Tod zu sterben, um für uns hinunterzugehen. Wie ich schon oft gesagt habe, wir hätten hinunterfahren müssen zur Hölle, aber er ist hinuntergefahren, damit wir hinaufgenommen werden können in die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lieben, wer die gesamte Erlösung durch den Geist Gottes verklärt bekommt, dem werden Tränen fließen, der wird innerlich erfasst. Und wir sagen uns, Herr, was hat dich dazu bewegt, uns zu erlösen und einen solchen Weg zu gehen, die Dornenkrone zu tragen, Spott und Verachtung hinzunehmen und dann auf grausamste Weise gekreuzigt zu werden? Alles geschah um deinet und meinetwillen. Wir waren ja verloren, ohne Gott und ohne Hoffnung in dieser Welt. Wir hätten nie zu Gott kommen können, wenn nicht Gott zu uns gekommen wäre. Wir hätten nie in den göttlichen Stand zurückversetzt werden können, wenn nicht Gott seine Gottheit abgelegt und Menschengestalt angenommen hätte, um hier in den Fleischesleibe für uns, die wir im Fleischesleibe sind, das Erlösungswerk zu vollbringen, um uns aus der fleischlichen Vergänglichkeit und Sterblichkeit zu erlösen und uns in die Unsterblichkeit zurückzuversetzen, um aus Menschenkindern Gotteskinder zu machen. Es war ein teurer Preis, der gezahlt wurde. Und Petrus schreibt in seinem Brief, ihr seid nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erkauft worden, sondern mit dem kostbaren und heiligen Blute des Lammes Gottes. Es war ein teurer Preis, ein kostbarer Preis, aber diejenigen, für die dieser Preis gezahlt wurde, sind auch kostbar in den Augen Gottes. Ihr wisst ja, wenn ein teurer Preis gezahlt wird, dann muss die Sache, für die er gezahlt wurde, einen Wert haben, einen großen Wert haben. So wert waren wir in den Augen Gottes, dass der größte und kostbarste Preis für uns gezahlt wurde. Von da an gehören wir nicht mehr uns selber, sondern dem, der uns erkauft hat, der uns zu seinem Eigentum gemacht hat. Und ich wünschte zu Gott, dass heute die Letzten in unserer Mitte von dieser Liebe Gottes, von dieser allumfassenden Liebe Gottes mitgerissen würden, ihre eigenen Wege aufgeben und den Weg Gottes beschreiten, der zum Leben führt. Nun zwei Stellen aus dem Alten Testament, die eine aus Hosea 13, Hosea 13, Vers 14. Hier steht vom Herrn geschrieben, aus der Gewalt des Totenreiches sollte ich sie befreien, vom Tode sie loskaufen. Welch ein wunderbares Wort. Aus der Gewalt des Totenreiches sollte ich sie befreien, vom Tode sie loskaufen. Weil alle Menschen gesündigt haben, hat der Tod sie alle verschlungen, mit runtergerissen. Aber viele unter ihnen hatten ihre Hoffnung auf den kommenden Messias gesetzt. In dieser Hoffnung, dass er kommen und sie erlösen würde, sind sie entschlafen. Die Hoffnung hat sie nicht zu Schanden werden lassen. Sie warteten nicht vergeblich, als die Stunde kam und der Herr auf Golgatha starb, hat er Erlösung gebracht und ging hinunter in die untersten Örter und hat dort denen, die nicht geglaubt haben, Zeugnis abgelegt. Und dann ging er ins Paradies hinüber, wo Abraham, Isaak und Jakob All die waren, die ihre Hoffnung auf den Erlöser gesetzt hatten, wie wir es gestern in der Predigt Bruder Brenhams gehört haben. Hiob und all diese Gottesmänner warteten, denn in ihnen war eine lebendige Hoffnung auf den lebendigen Gott. Und dennoch hat der Tod sie mitgerissen. Jetzt kam aber der, der den Tod mitgerissen hat. Jetzt kam der, der den Stachel des Todes zwar in sich aufgenommen hat, aber dann dabei der Schlange den Kopf zertreten und der hinunterging, um alle diejenigen, die im Gefängnis waren, herauszuführen und das Gefängnis gefangen zu nehmen. Hier steht, aus der Gewalt des Todes und des Totenreiches sollte ich sie befreien, vom Tode sie loskaufen. Wo sind deine Seuchen, o Tod? Wo ist deine Pest, o Hölle? Mitleid ist meinen Augen verborgen. Was war's? Gott konnte nicht Mitleid haben mit Tod und Hölle und Teufel. Gott hatte Mitleid mit dir und mit mir. Und hat deshalb dem Tode die Macht genommen, hat die Hölle überwunden und hat gesiegt über den Teufel, um uns Erlösung und Befreiung zu bringen. Im Propheten Jesaja, Kapitel 25, Vers 8 steht, Jesaja 25, Vers 8, den Tod wird er auf ewig verschwinden lassen, die Tränen wird Gott, der Herr, von jedem Antlitz abwischen und die Schmach seines Volkes überall auf der Erde tilgen, denn der Herr hat es zugesagt. Amen. Amen. Er hat es verheißen. Er hat es zugesagt. Und deshalb ist es auch geschehen. Lesen wir weitere Stellen im Neuen Testament, im Johannesevangelium, dem 20. Kapitel, ist ja die Auferstehung ganz besonders und eindringlich geschildert worden. Ich lese aber von Vers 19, Johannes Evangelium 20, von Vers 19. Als es nun an jenem Tage, dem ersten Wochentage, Abend geworden war und die Türen an dem Ort, wo die Jünger sich befanden, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus, trat mitten unter sie und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, weil sie den Herrn sahen. Halleluja! Da freuten sich die Jünger, weil sie den Herrn sahen. Die Frauen sprachen unterwegs zum Grabe hin, wer wird uns den Stein wegwälzen? Als sie hinkamen, war er weggewälzt. Da war niemand mehr im Grabe oder in der Gruft. Der Herr ist auferstanden. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist gestorben. Er wurde begraben. Er ist zur Hölle hinuntergefahren. Hat alles überwunden. Hat alles besiegt. Und ist am dritten Tage von den Toten auferstanden. Und er sagte dem Johannes auf der Insel Patmos, vielleicht soll ich's lesen, damit wir den Wortlaut genau haben. Offenbarung, Kapitel 1. Hier steht in Vers 17 geschrieben, Bei seinem Anblick fiel ich wie tot ihm zu Füßen nieder. Da legte er seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin's, der Erste und der Letzte, der Lebende. Ich war tot und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Möge derselbe Herr heute seine Rechte auf jeden von uns legen und uns diese Worte so eindringlich zurufen, wie er sie damals dem Johannes zugerufen hat. Fürchte dich nicht. Ihr wisst ja, Furcht ist mit Unglauben und Zweifel verbunden. Es ist so viel Furcht unter dem Volke Gottes. Möge Gott uns die Furcht nehmen und uns Ehrfurcht geben. Ehrfurcht vor ihm und seinem heiligen Wort. Furcht ist nicht in der Liebe. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Auf Golgatha ist vollkommene Liebe Gottes offenbar geworden. Und wenn wir erlöst wurden, dann soll diese Liebe auch in uns offenbar werden. Da wir schon bei Offenbarung 1 sind, lasst mich hier aus dem ersten Kapitel noch einige Verse lesen, und zwar von Vers 5. Offenbarung 1, Vers 5 und 6. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen der Toten und dem Herrscher über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat und uns zu einer Königsherrschaft gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Sein ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Ihm, der uns geliebt und uns durch sein Blut erlöst hat von unseren Sünden und nicht nur erlöst, sondern zu Königen und Priestern gemacht hat. Petrus schreibt, ihr seid das königliche Geschlecht, das heilige Priestertum, um Gott lebendige und wohlgefällige Opfer darzubringen. Und auch das steht schon geschrieben, dass wir Gott das Lobopfer unserer Lippen darbringen sollen, die seinen Namen preisen. Wir sollten Gott von Herzen danken für alles, was er getan hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Lasst uns weiterlesen. Wir fahren fort mit der Stelle aus dem Philipperbrief. Philipper Kapitel 2. Ich möchte mit Absicht diese kostbaren Stellen lesen, die uns Golgatha und das, was dadurch geschah, damit es uns vor Augen geführt wird. Philipper Kapitel 2 von Vers 7. Er entäußerte sich selbst, indem er Knechtsgestalt annahm, ganz in menschliches Wesen einging und in seiner leiblichen Beschaffenheit als ein Mensch erfunden wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Daher hat Gott ihn auch über die Maßen erhöht und ihm den Namen verliehen, der jedem anderen Namen überlegen ist, damit im Namen Jesus sich jedes Knie all derer beuge, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Welch ein herrliches Wort! Auch das, was hier geschrieben steht, wird eines Tages Realität geworden sein. Die Stunde wird schlagen, an der und in der jede Zunge bekennen wird, all derer, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind, dass Jesus Christus der Herr ist. Wir bekennen es heute schon, wie wir gestern aus der Predigt weiterhörten, ist ja jedes Wort dazu gegeben, dass es zur bestimmten Zeit mit Macht und Gewalt Erfüllung findet. So wird es auch damit sein, wenn die Vollendung kommt und alles ihm unterordnet sein wird, dann wird jede Zunge bekennen und jedes Knie sich beugen. Welch ein Tag wird das sein? Wir können uns darauf verlassen. Kein Atheist, kein Kommunist, niemand wird diesem Tag und dieser Stunde entfliehen können. Alle werden bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Halleluja! Niemand wird entkommen. Wenn es hier steht, jede Zunge, dann ist jede Zunge gemeint. Und wenn geschrieben steht, alle Knie, dann sind alle Knie gemeint. Heute gehen alle erhaben dahin. Keiner kniet, keiner beugt sich. Aber die Stunde kommt, wo sich alles beugen wird und bekennen wird. Dieser, den wir verworfen haben, das ist ja der Herr, und sein Name ist über alle anderen Namen erhaben, und auch das werden sie bekennen müssen. Lasst uns aus dem Kolosser lesen, ebenfalls ein ganz herrliches Wort. Kolosser Kapitel 2, hier lesen wir von Vers 13, aber auch euch, die ihr durch eure Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches tot waret, auch euch hat Gott zusammen mit ihm lebendig gemacht, indem er uns alle Übertretungen aus Gnaden vergeben hat. Preis sei unserem Gott. Auch euch, die ihr ferne waret, in Übertretungen und so weiter, euch hat Gott mit ihm zusammen lebendig gemacht. Wir sprachen ja von der lebendig machenden Kraft Gottes, und wir haben es gesehen, an Jesus, dem Haupt der Gemeinde, ist diese Kraft Gottes offenbar geworden, aber nicht nur an ihm, sondern an uns allen, die er erlöst und erkauft, die er begnadigt hat. Wir sind mit ihm zusammen gekreuzigt, gestorben, begraben und mit ihm lebendig gemacht worden. Wir haben neues Leben, göttliches Leben empfangen, sind erneuert und wiedergeboren worden. Das ist eine göttliche Tatsache, aber erst dann, Wenn wir glauben, was die Schrift hier sagt, kann es in uns offenbar werden und Realität sein. Wenn wir es nur hören, dann bleibt's beim Hören. Wenn wir das Gehörte glauben, dann wird es Realität in unserem Leben. Hört es noch einmal. Auch euch hat Gott zusammen mit ihm lebendig gemacht, indem er uns alle Übertretungen aus Gnaden vergeben hat. Nicht nur einige Übertretungen, sondern alle. Es steht im Propheten Jesaja geschrieben, und wenn eure Sünde blutrot wäre, soll sie schneeweiß werden. Wir sind aus dem Unglauben herausgekommen und haben den Glauben empfangen und wissen, es ist vollbracht. Amen. Er hat vergeben, er hat versöhnt, er hat begnadigt. Lesen wir weiter aus Hebräer, dem 2. Kapitel von Vers 14. Oh, ich bitte euch, verbindet jedes Wort Gottes mit eurem Glauben in eurem Herzen. Lasst das Wort nicht nur erklingen, lasst es in euch hineindringen, glaubt es, bewegt es, erlebt es. Darum geht es. Hebräer Kapitel 2 von Vers 14. Weil nun die Kinder am Blut und Fleisch Anteil haben, hat auch er gleichermaßen Anteil an ihnen erhalten, um durch seinen Tod den zu vernichten, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und um alle die in Freiheit zu setzen, die durch Furcht vor dem Tode während ihres ganzen Lebens in Knechtschaft gehalten wurden. Denn es sind doch sicherlich nicht Engel, denen er sich anzunehmen hat, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Und daher musste er in allen Stücken seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester Gott gegenüber, um für die Sünden des Volkes Vergebung zu erwirken. Denn eben deshalb, weil er selbst Versuchungen erlitten hat, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Welch eine Gnade, welch ein Vorrecht, solange der Herr in der Geistleiblichkeit war, konnte er mit uns, die wir im Fleisch des Leibes sind, nicht mitempfinden. Er konnte zwar richten und sagen, das ist nicht recht und das ist Sünde und das ist verkehrt, aber er konnte uns nicht verstehen, er konnte nicht mitfühlen. Dann aber kam er in menschliches Fleisch, wurde uns gleich. O Preis sei Gott! Er hat nicht vom Himmel her erlöst. Er kam auf diese Erde, ist uns gleich geworden, damit wir als Erlöste ihm dann gleich werden können. Und deshalb schreibt Johannes, noch ist nicht offenbar geworden, was wir einst sein werden. Doch wenn es offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Halleluja! Preis und Ehre sei dem lebendigen Gott. Er wurde uns gleich, wurde Mensch, war hier auf Erden, konnte uns nun verstehen. Heute habe ich eine frohe Botschaft für euch. Seitdem er selbst Mensch wurde und in allen Stücken versucht wurde, wie wir, hat er inniges Mitgefühl mit einem jeden von uns. Er kann nicht mehr verdammen, er kann nicht mehr verurteilen, er kann nur noch fürbittend für uns eintreten. Und das Blut spricht für uns, bis wir vollendet vor dem Gnadenthron Gottes erscheinen werden, ohne Flecken und ohne Runzel. Das ist Evangelium. Halleluja! Preis sei Gott, das ist eine frohe Botschaft. Könnt ihr sie alle glauben? Könnt ihr sie alle annehmen? Könnt ihr das alles erleben, was Gott uns in Aussicht gestellt hat? Ja, dazu sind wir versammelt worden, um das alles nicht nur zu hören, sondern auch zu erleben. Noch ein Wort, das die Auferstehung betrifft und den Zusammenhang, den wir daraus empfangen haben. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Haben wir das alle gut gehört? Uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wäre der Herr nur gestorben, wäre er nicht auferstanden, was würden wir dann heute sagen können? Wir müssten schweigen. Wir hätten doch dann gar keine Botschaft Gottes. Wir wüssten ja gar nicht, worum es geht. Die Auferstehung war die Krönung des Erlösungswerkes Gottes für uns. Und wir glauben, dass unser Herr gemäß der Schrift gestorben, begraben und gemäß der Schrift am dritten Tage von den Toten auferstanden ist. Schon damals, als der Herr auf Erden wandelte und zum Grabe des Lazarus kam und sagte, er wird auferstehen, da sagte Martha, ich weiß, er wird am jüngsten Tage auferstehen. Und da kam es über unseren Herrn und er sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er wollte sagen, wenn ich als Auferstehung hier bin, dann braucht Lazarus nicht bis zum jüngsten Tage zu warten. Ich als die Auferstehung und das Leben bin hier. Und er rief, Lazarus, komm heraus! Und er kam heraus. Wie schön, dass unser Herr nicht nur Worte hatte, sondern Worte und Taten stimmten immer überein. Er war und ist die Auferstehung und das Leben. Er sagte, wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stürbe. Noch ist der Tod unter der Menschheit. Aber für Gläubige ist der Tod nichts Grausames, sondern das Mittel, um uns aus der Zeit in die Ewigkeit hinüber zu befördern. Wir wechseln nur unseren Wohnsitz. Aber für die Ungläubigen ist der Tod etwas Grausames. Wir können mit Paulus ausrufen, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Wir glauben, dass Gott uns den Sieg gegeben hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Keiner von euch, der gläubig ist, braucht noch Angst zu haben vor dem Tode. Und wer noch Angst hat vor dem Tode, ist mit Christus noch nicht gestorben. Wer mit Christus gestorben ist und ein neues Leben empfangen hat, an dem hat der Tod keine Macht mehr. Der Stachel des Todes ist herausgezogen worden und wir haben nichts mehr zu fürchten. Welch wunderbaren Worte. Ich lese hier noch weiter in 1. Petrus 1, und zwar Vers 4. Zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist für euch, die ihr durch die Kraft Gottes, durch den Glauben für die Errettung bewahrt werdet, die schon bereit steht, um in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Preis sei unserem Gott. Wir haben es betont, Gott hat für alles eine Zeit festgelegt. Hier ist davon die Rede, dass wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung, zu einem unverweltlichen, unverweslichen Erbe, das für uns im Himmel aufbewahrt wird, dass wir zur Rettung bestimmt wurden. Und wie lautet es hier in dem letzten Abschnitt des letzten Verses? Die Rettung, die bereit ist, um in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Wir glauben, dass wir in der letzten Zeit leben. Und wir glauben, dass die Wiederkunft Jesu Christi ganz nahe bevor ist. Und wir glauben, dass der Herr eine Gemeinde aus allen Sprachen, Völkern und Nationen herausruft. Und am Ende der Gnadenzeit wird es dann geschehen, dass der Herr wiederkommt mit der Posaune Gottes, mit der Stimme des Erzengels, und dann werden die Toten in Christo zuerst auferstehen und wir, die wir leben und übrig geblieben sind, werden verwandelt werden und zusammen hinaufgenommen werden. Auch das wird Gott erzwingen, weil es in seinem Worte geschrieben steht. Es wird geschehen, weil Gott es so bestimmt hat und es in seinem Worte geschrieben wurde. Jetzt müssen wir ganz kurz auf die Taufe zu sprechen kommen und werden dazu einige Bibelstellen lesen. In Markus Kapitel 16 ist der Taufbefehl und der Missionsbefehl gegeben worden. Hier lese ich von Vers 14, Markus 16 von Vers 14. Später aber offenbarte er sich den Elfen, als sie bei Tische saßen, und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärte, weil sie denen, die ihn nach seiner Auferstehung oder Auferweckung gesehen hatten, keinen Glauben geschenkt hatten. Bleiben wir hier bei diesem Vers einen Augenblick stehen. Es gibt Menschen, die Jesus als den Auferstandenen erlebt haben, und sie legen Zeugnis anderen gegenüber davon ab. Teure Seelen, glaubt diesen Menschen. Es gibt heute noch Menschen auf Erden, die Gott erlebt haben. Glaubt das. Es gibt Menschen auf Erden, die Gott erlebt haben, die Jesus Christus als den Auferstandenen gesehen und gehört und erlebt haben. Haben wir solch in unserer Mitte? Amen. Ganz gewiss. Ich habe ihn erlebt. Ich habe ihn gehört und in mancherlei Weise gesehen. Er ist auferstanden. Wir sind keine falschen Zeugen. Wir bezeugen die Wahrheit. Jesus Christus lebt. Das ist göttliche Wahrheit. Wir sind wahrhaftige Zeugen Gottes. Jesus sagte damals, ihr seid meine Zeugen. Ein Zeuge muss etwas gesehen haben. Und ihr wisst ganz genau, die Jünger und die Gläubigen jener Zeit, sie haben den Herrn gesehen. Sie konnten Zeugnis davon ablegen. Paulus schreibt in 1. Korinther 15 darüber, wie der Herr Einzelnen erschienen ist und dann sogar mehr als 500 Brüdern auf einmal. Da steht das Wort Brüder. Er wird seinen Namen, seinen Brüdern offenbaren. Gehe, sage meinen Brüdern, dass ich von den Toten auferstanden bin. Der Herr hatte gesagt, eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen. Nach der Auferstehung hat ihn kein Ungläubiger mehr gesehen, aber seine Brüder haben ihn gesehen. Die von Gott Begnadigten haben Gemeinschaft mit ihm gehabt. In Apostelgeschichte, dem 1. Kapitel steht, dass er 40 Tage lang nach seiner Auferstehung mit seinen Jüngern zusammen war und mit ihnen über das Reich Gottes redete. Ich glaube das, ihr auch. Ich glaube das. Ich glaube, dass er mit seinen Jüngern über das Reich Gottes redete. Wenn wir heute seine wahren Jünger sind, dann wird er heute mit uns über das Reich Gottes reden. Er wird in unserer Mitte sein und durch seinen Geist wirken. Aber wir müssen es im Glauben erfassen und wissen, dass es noch geschieht. Der Herr tadelte ihren Unglauben, weil sie denen, die ihn gesehen und erlebt hatten, keinen Glauben schenkten. Ihr Lieben, ich sage es noch einmal, wenn ein Mensch den Herrn erlebt hat und er legt Zeugnis davon ab, glaubt es, nehmt es an und auch ihr werdet den Herrn in gleicher Weise erleben. Wir sind alle durch das Zeugnis anderer zum Glauben gekommen. Die wahrhaft Gläubigen haben von ihrem Gott erleben Zeugnis abgelegt und so kamen Menschen zu allen Zeiten neu zum Glauben und das Gleiche geschieht in unseren Tagen. Jetzt kommen wir zu dem 15. und dem 16. Vers in Markus 16. Darauf sagte er zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Ein ganz ernstes Wort. Die Taufe ist einfach heilsnotwendig. Ein Mensch, der gläubig geworden ist, darf sich nicht streben, dem Worte Gottes nachzukommen oder widerstreben. Er muss vom Geiste Gottes gedrungen die ganze Schrift erfüllen, alle Gerechtigkeit, wie unser Herr es damals sagte. Also, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Wer natürlich nicht glaubt, der lässt sich nicht taufen und kann demzufolge auch nicht selig werden. Von Besprengung eines Säuglings mit 3 Tropfen geweihtem Wasser ist dir wahrhaftig nicht die Rede, auch von keiner Kindertaufe ist hier die Rede. Hier wird ganz klar gesagt, geht in alle Welt und predigt das Evangelium. Erst muss das Evangelium gepredigt werden und alle, die es hören und zum Glauben an Jesus Christus kommen, erleben ihre Rettung. Und nachdem sie ihre Rettung erlebt haben, gehen sie den Glaubens- und Gehorsamsschritt, um sich dann taufen zu lassen. Natürlich, seit der Zwangschristianisierung sind Opas und Omas und Säuglinge mit Wasser besprengt worden. Aber das ist kein biblisches Christentum. Glaubt es mir, forscht doch in der Heiligen Schrift. Ihr braucht ja nicht zu nehmen, was wir hier sagen. Forscht in der Heiligen Schrift und da werdet ihr die Antwort bekommen. Wer zu den Methodisten geht, bekommt ihre Antwort. Wer zu den Baptisten, jeder kann eine bestimmte Antwort haben. Ich brauche die Antwort Gottes. Und deshalb gehe ich zu keiner Gemeinde und zu keinem Gelehrten. Ich gehe zu der Belehrung Gottes, die wir in der Heiligen Schrift finden. Manchmal sind Menschen, die das sagen, ja, ich werde schon selig werden. Teures Herz, lass dir eindringlich sagen heute und das im Namen des Herrn. Versuche es bitte nicht, auf eigene Weise selig zu werden. Denn eine solche Seligkeit gibt es nicht. Die Enttäuschung wird am Ende zu groß sein und die Ewigkeit ist zu lang, um betrogen in die Ewigkeit hinüberzugehen. Wir kommen zu dem biblischen Muster zurück und dazu schlage ich Apostelgeschichte Kapitel 2 auf. Hier hat Petrus die erste Predigt gehalten. Ich wundere mich manchmal, wie die Päpste sich als Nachfolger Petri betrachten können und überhaupt nicht taufen, wie Petrus getauft hat. Das ist doch schon eine fragwürdige Sache. Wenn ich mich schon auf Petrus berufe, dann möchte ich doch glauben, wie er geglaubt hat und taufen, wie er getauft hat, oder nicht? Natürlich, Gott schenkt uns Gnade dazu. Hier in Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel, ist ja die lange Predigt an jenem Pfingsttage. Und von Vers 37 lesen wir von der Auswirkung dieser Predigt wie folgt. Als sie das hörten, ging es ihnen wie ein Stich durchs Herz. Und sie wandten sich an Petrus und die anderen Apostel mit der Frage, was sollen wir tun, werte Brüder? Da antwortete ihnen Petrus, tut Buße und lasst euch ein jeder auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die noch ferne stehen, so viele ihrer der Herr unser Gott berufen wird. Auch noch mit vielen anderen Worten redet er ihnen eindringlich zu und ermahnte sie, lasst euch aus diesem verkehrten Geschlecht erretten. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und so kamen an jenem Tage etwa 3000 Seelen hinzu. Wir merken, wie es begonnen hat. Erst die Predigt, dann die Aufnahme dessen, was gesagt wurde. Der Glaube kam aus der Predigt und die Predigt aus dem Worte Gottes. Und dann kam die Entscheidung, Menschen haben unter der Predigt nicht verstandesmäßig überlegt. Sie wurden von Gott ergriffen und haben ihre Entscheidung getroffen. Fragte nicht, was der Hohe Rat, was die Kirche oder Gemeinde sagen würde, was Angehörige zu sagen hätten. Nein, sie trafen ihre Entscheidung. Und es heißt hier, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und so wurden etwa 3000 Seelen der Gemeinde hinzugefügt. Besonders für diejenigen, die diesen biblischen Schritt noch nicht getan haben. Heute habt ihr dazu die Gelegenheit. Wer aber in seinem Herzen den festen Entschluss hat, zu bleiben, was er ist, dem können auch wir nicht helfen. Dem kann auch Gott nicht helfen. Gott bezwingt keinen. Gott sucht, Gott ruft. Antworten musst du selber. Kommen musst du selber. Wenn Menschen sich des ewigen Lebens nicht für würdig erachten und ihr Vertrauen auf eine religiöse Institution setzen und meinen, sie war gut für Uropa und Großmutter, dann soll sie auch für uns genügen. Nein, hier haben wir es mit Gott und Gottes Wort zu tun. Und wir verkündigen die Wahrheit. Und wer aus der Wahrheit ist, der höre Gottes Wort. Und das ist Gottes Wort. Wir können keine Kompromisse eingehen, denn dann verderben wir die Sache Gottes und sie ist nicht mehr echt und werden selber ins Verderben gezogen. Dank sei Gott, der uns solch eine Klarheit in seinem Worte geschenkt hat. Manchmal ist es schwer zu begreifen, warum Menschen nicht den Weg Gottes finden. Aber das kann ich euch auch sagen. Der Herr hat damals die Schriftgelehrten sehr getadelt. Und er sagt, ihr habt den Schlüssel zur Erkenntnis weggenommen, habt die Tür zugeschlossen, seid selber nicht hineingegangen und habt alle, die hineingehen wollten, daran gehindert. Nun aber ist der Weg frei, die Tür offen, der Vorhang zerriss. Jeder kann kommen, jeder kann Gott erleben. Trefft heute eure Entscheidung für Jesus Christus, unseren Herrn. Und dann ist es der schönste Tag für euer und in eurem Leben. Wie ein Liederdichter singt, das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab. Für solche, die ihre Entscheidung noch nicht ganz getroffen haben, ist diese heutige Morgenstunde eine sehr, sehr kritische Versammlung. Vorher hattet ihr noch eine Entschuldigung. Jetzt habt ihr sie nicht mehr. Vorher habt ihr es nicht gewusst. Jetzt wisst ihr es. Und damit kommt eine große Verantwortung auf euch. Ich habe es oft genug gesagt. Für viele wäre es besser gewesen, sie wäre nie unter die Verkündigung des Wortes gekommen. Aber wir glauben, dass Gott euch hierher geführt hat. Ich kann nicht glauben, dass Menschen in solche Versammlungen kommen, es sei denn, dass Gott mit ihnen etwas vorhat. Liebes Herz, es bricht deinem Stolz doch nichts ab. Was hast du denn zu verlieren? Du hast doch nur zu gewinnen. Stell dich auf die Seite Gottes und sage, Herr, hier ist mein Leben. Heute nehme ich dich an und auf als meinen persönlichen Erlöser. Heute möchte ich durch die Taufe den Bund eines guten Gewissens mit Gott schließen. Die Taufe bedeutet ja nicht das Abtun des Unflats am Fleisch, wie Petrus schreibt, sondern ist der Bund eines guten Gewissens mit Gott. Heute kannst du ein gutes Gewissen bekommen. Heute kann alles Quälende und an dir Nagende herausgenommen werden. Alle Ungewissheit, jeder Zweifel, der Unglaube, alles kann heute aus dir genommen werden. Heute kannst du zu einem wahrhaft gläubigen Gotteskinde werden. Nimm es auf, nimm es an, glaube es, dass es für dich da ist und es wird dir zuteil werden. Viele hätten sich gefreut, das Wort des Herrn so klar zu hören. Doch nun ist die Zeit da, in der all diese biblischen Wahrheiten ganz neu auf den Leuchter gestellt und in der Weise verkündigt werden, wie es zur Zeit der Apostel geschah. Jetzt möge der Geist Gottes in jedem Herzen die Klarheit und die Entscheidung bewirken. Mögen alle, die noch nicht biblisch getauft wurden, heute die Gelegenheit wahrnehmen und sich biblisch taufen lassen. Wir rufen nur noch aus, lasst euch versöhnen mit Gott, lasst euch aus diesem verkehrten Geschlecht erretten, kommt von dem breiten auf den schmalen Weg, seid bereit, Schmach und Verachtung auf euch zu nehmen, in der Gewissheit, dass wir dann dort in der Herrlichkeit gekrönt werden und bei dem Herrn sein werden alle Zeit. Gott segne uns alle. Amen. Wir stehen jetzt auf, und werden auch gleich taufen. Doch zunächst singen wir den Chorus: So wie ich bin, so muss es sein.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gott, wenn's an mich kommt, ich komm.
Wir neigen unsere Häupter, schließen die Augen, öffnen unsere Herzen. Ihr Lieben, wir sind hier in der Gegenwart Gottes. Wir stehen nicht vor Menschen, sondern vor dem lebendigen Gott, vor dem einmal alle Menschen zum Gericht erscheinen müssen. Heute haben wir das Evangelium gehört. Heute, so wir seine Stimme vernommen haben, sollen wir unsere Herzen nicht verstocken, sondern zu ihm kommen. Heute, nicht morgen, heute, heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Seine Stimme ist sein Wort. Er hat gerufen, er hat geredet. Und ihr wisst es in eurem Herzen, dass es wahr ist. Ihr wisst, dass es biblisch ist. Ihr wisst, dass es stimmt. Nehmt es heute an und Gott wird mit euch sein. Und von heute an wird die Qual aufhören. Freude und Friede wird in euer Herz dringen. Von heute an könnt ihr glücklich und selig sein. Gebt den inneren Widerstand und den inneren Kampf, der möge zum Sieg geführt werden durch die Gnade unseres Gottes. Während nun alle Häupter geneigt sind, alle Augen geschlossen, alle Herzen geöffnet, möchte ich fragen, wie viele sind hier, die ihr Leben Gott weihen und sich taufen lassen möchten? Hebt kurz die Hand. Gott segne dich, Gott segne dich, Gott segne dich, Gott segne dich, Gott segne dich. Ist noch jemand? Vielleicht kommt ihr eben gleich nach vorne. Alle, die sich heute taufen lassen möchten, kommt bitte nach vorne. Wir singen noch einmal, so wie ich bin, so muss es sein.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm.
noch einmal.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm.
Ihr Lieben, bleibt ruhig ein wenig stehen. Ihr Lieben, die ihr nach vorne gekommen seid, ihr wisst, worum es geht. Junger Mann, wie alt bist du? 13, Gott segne dich. Teure Schwester, du glaubst, dass der Herr dein Erlöser ist, dass er dir deine Schuld vergeben und dass du ein Gotteskind geworden bist. Von Herzen, Gott segne dich. Junger Mann, du glaubst es auch, dass der Herr dein Erlöser ist, deine Schuld vergeben und dich angenommen hat. Amen. Der Bruder, auch du glaubst von Herzen, von ganzem Herzen, Gott segne dich. Lieber Bruder, du auch. Amen. Teure Schwester, auch du glaubst es von ganzem Herzen. Gott segne dich. Lieber Bruder, auch du glaubst es von Herzen. Amen. Amen. Lieber Bruder, auch du glaubst von Herzen. Amen. Auch du, lieber Bruder, glaubst von Herzen. Amen. Teure Schwester, auch du glaubst, dass der Herr dein Erlöser ist. Amen. Teure Schwester, auch du. Du glaubst, dass er dein Erlöser ist und dass er deine Schuld vergeben hat, dass du sein Eigentum bist. Amen. Ihr glaubt es alle. Ja, auch du glaubst von Herzen, ja, dass der Herr dich angenommen hat und dass du sein Eigentum bist. Amen. Amen. Jetzt beten wir gemeinsam. Ich bitte euch alle, geliebte Brüder und Schwestern, für die Täuflinge mitzubeten jetzt. Sie beginnen einen neuen Lebensweg. Dieser Tag ist von großer Bedeutung in ihrem Leben. Allmächtiger Gott, als Gemeinde, als dein Volk, kommen wir vor deinen Gnadenthron. Wir freuen uns mit unseren Brüdern und mit unseren Schwestern, die ihr Leben dir geweiht haben, o Herr. Kröne sie jetzt noch mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Lass sie verspüren, dass du sie geliebt, erlöst und begnadigt hast. Möge dieser Tag ein herrlicher Tag in ihrem Leben sein. Herr, schenk ihnen jetzt völligen Glauben und völliges Vertrauen. Zu dir, o Herr, die Gewissheit, dass du mit ihnen sein wirst, bis sie vom Glauben zum Schauen kommen. Herr, auch wir glauben, dass du sie erlöst, begnadigt zu dir gezogen hast, o Herr. Wir glauben, dass du ihre Sünden vergeben, ihre Schuld getilgt, dass du sie angenommen hast. Sie sind dein Eigentum für Zeit und Ewigkeit. Habe von Herzen Dank für sie alle in Jesu heiligem Namen. Amen. Amen. Amen.